Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Habe ich etwas gemeinsam mit meinem Vater? Das wollte Wenke Mühleisen herausbekommen, die selbst als Linke, als Feministin, als Mitglied der Otto-Mühl-Kommune die Welt verändern wollte, durch befreite Sexualität unter anderem. Aber hat sie trotzdem etwas gemeinsam mit ihrem Vater, der bis zum Ende seines Lebens ein überzeugter Rassist war, der Nazi-Ideologie angehangen hat? Diese Frage zieht sich durch ihr Buch »Du lebst ja auch für deine Überzeugung«, so ist der Titel. Wenke Mühleisen lebt als Autorin in Norwegen und in Oslo ist sie jetzt für uns im Studio. Also guten Tag nach Oslo, Frau Mühleisen.
Guten Tag.
Du lebst ja auch
nach
für
Berlin.
Ja, danke. Ja. Diesen Buchtitel, du lebst ja auch für deine Überzeugung. Mhm. Den Titel haben Sie aus einem Brief Ihres Vaters an Sie. Können Sie uns bitte erzählen, wieso Ihr Vater Ihnen diesen Satz geschrieben hat und Sie und sich da so auf eine Stufe gestellt hat?
Ja, also es war, diesen Brief bekam ich 1984, ein Jahr bevor ich es schaffte, aus der AO-Kommune, die Mühl-Kommune, zu flüchten. Und ich war sehr in meinem eigenen Drama, aber meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater meiner älteren Schwester das Haus verboten hat. Das heißt doch Hausverbot, wenn man,
ja,
also
ja, genau.
Sie konnte nicht nach Hause kommen, weil sie hatte einen nigerianischen, dunkelhäutigen Mann geheiratet. Und wie ich das erfuhr, war ich ganz entsetzt und habe meinem Vater einen Brief geschrieben. Und dieser Brief, den ich tatsächlich, bis ich mit diesem Buch anfing zu arbeiten, vergessen und verdrängt hatte. In diesem Brief stellt er diese sehr schwierige Verbindung dar. Und ich habe sogar einen Satz hier, wenn ich ihn lesen darf, weil er verteidigt sich sozusagen und schreibt, weil ich beschuldige ihn ja, Rassist zu sein. Er schreibt, ich habe diesen Krieg für mein Volk, meine Überzeugung und meine Gesellschaft, aus der ich herausgewachsen bin, mitgemacht. Da gab es keine Alternative. Ich kann nicht meine Familie verraten, indem ich einen Neger hineinschwindle und als Familienmitglied akzeptiere, weil ich sonst meine Selbstachtung verliere. Wenke, ich hoffe, dass du mich verstehst. Du lebst ja auch für deine Überzeugung gegen den Strom. Und das ist ja eine Art Hinwendung an mich, die ich dann erst, also vor einigen Jahren, wie ich anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, fand ich diesen Brief wieder und wurde total erschrocken und dachte, also wenn ich meinen Vater in den Spuren nachgehen möchte, weil ich habe erst sehr spät erfahren, dass er Wehrmachtssoldat war, 4 Jahre an der Ostfront. Das ist uns verheimlicht worden. Meine Mutter ist Norwegerin. Und sie trafen sich direkt nach dem Krieg. Das war ein Familiengeheimnis. Und ich dachte, wenn ich meinem Vater die Spuren nachgehen möchte, dann muss ich diese Hinwendung, die er macht, ernst nehmen und mir selbst die Frage stellen, was mich in den 70er Jahren dazu brachte, letzten Endes in einer autoritären Sekte zu landen.
Dann gehen wir den mal nach. Also um das nochmal klarzustellen, Ihr Vater sagt zu Ihnen, also ich bin nach wie vor, ja, ich habe rassistische Überzeugungen, ich finde nach wie vor die Nazi-Ideologie, der hänge ich nach wie vor an. Und Sie, meine Tochter, die eine Linke ist, eine Feministin ist, wir stehen quasi, weil wir beide für unsere Überzeugungen leben, wir stehen quasi auf derselben Seite. Das muss Sie sehr schockiert haben damals, als Sie diesen Brief bekommen haben. Und Sie haben ja schon gesagt, also Ihr Leben für Ihre Überzeugung, das war Ihr Leben in der Kommune des Wiener Aktionskünstlers Otto Mühl. Da sind Sie mit 22 eingezogen in diese Kommune, also als ganz junge Frau. Sagen Sie uns erstmal, was hat Sie am Anfang angezogen an dieser Kommune?
Ja, also diese Kommune war ja sozusagen ein konkreter Beitrag zu den Experimenten der 70er Jahre mit neuen Kommunikations- und Ausdrucksformen, Wilhelm Reichs Ideen, viele neue Therapien. Und das Mantra der 70er Jahre war ja sozusagen, dass wenn wir die Gesellschaft ändern wollen, dann müssen wir auch den Menschen ändern. Das ist eine sehr interessante und gefährliche Schnittstelle. Es hat aber auch eine Art von der Wahrheit, weil wenn man die äußeren Strukturen ändern möchte, muss man auch erfahren, wie man von diesen Strukturen geformt worden ist. Also in Deutschland bekam das ja einen prägnanten Ausdruck durch die 68er Revolte. Das war ja eine Revolte gegen die autoritäre Nachkriegsgesellschaft, die eben nicht die Ideologien des Zweiten Weltkriegs innerlich bearbeitet hat und wurde aber auch sehr autoritär, der deutsche Linksextremismus letzten Endes.
Und in dieser Kommune wurde das ja über so Psychotechniken dann umgesetzt, in diesen Aktionsanalysen, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Das stellen Sie auch in Ihrem Buch, beschreiben Sie immer wieder. Können Sie uns mal klar machen, was da eigentlich passiert ist bei diesen Gruppenanalysen, die man da vorgenommen hat, was da mit dem Einzelnen gemacht wurde?
Ja, also es knüpfte an, wie gesagt, an vielen an vielen neuen Therapieformen der 70er Jahre, die Psychoanalyse, Reich, seine Körperanalyse, Gestalt, Primalschrei, also diese ganzen neuen expressiven Therapien, die sozusagen den Körper und die Gefühle befreien sollten. Das ist ja an und für sich alles noch ganz gut und schön. Das Gefährliche sozusagen war ja, dass Otto Mühl, der um 30 Jahre älter war als Leute zwischen 16 und 25, die damals in den 70er Jahre einzogen, er war sozusagen der gute, alternativ strenge Vater, er war aber auch Lebensgefährte und Sexualpartner und vor allem war er der Oberanalytiker. Das heißt also, dass wenn diese sogenannte Übertragungsliebe, die, wie Freud es nannte, in die Realität umgesetzt wird und also Machtausübungen, Missbrauch und zu Grenzüberschreitungen führt, ungefähr wie in der MeToo, also das ist ja auch die Frage, die MeToo-Bewegung versucht zu beleuchten, dann kann das zu sehr ernsten Ausschreitungen führen. Und diese enge gruppendynamische Gemeinschaft, die ja nach und nach sich auch von der Außenwelt abschottete, wir wurden alle sehr schwach sozusagen.
Sie haben sich eigentlich einer Führerfigur untergeordnet und es gibt einmal eine Szene, die finde ich absolut sehr berät. Da ist Ihre Mutter zu Besuch in der Kommune und Otto Mühl redet auch mit Ihrer Mutter so in einer runden Situation und fragt sie irgendwann, sag mal, was hältst du denn eigentlich von meiner Arbeit, die ich hier mache? Und Ihre Mutter in einer unglaublichen Hellsichtigkeit sagt zu ihm, du kleiner Hitler.
Das war ein unglaublicher Augenblick.
Was haben Sie denn damals gedacht?
Nein, das war ein... Wir saßen im engeren Kreis sozusagen in seinem Atelier, wo nur einige immer eingeladen waren. Und dass meine Mutter also so freimütig das sagte, was ja tatsächlich eine Realität war, das hat mich geschockt. Gleichzeitig war ich sehr stolz auf sie. Und andererseits fürchtete ich Mühls Reaktion. Aber er reagierte wie so oft angeblich spielerisch, künstlerisch und applaudierte sozusagen meine Mutters Aussage.
Und hat weggelacht, so, ne?
Schickte ihr eine Kusshand und fing an mit ihr zu flirten sozusagen. Mhm. Also
Das große Rätsel ist ja, warum die Kinder der autoritären Kriegsgeneration, wie Sie selbst mit Ihrem Wehrmachtsvater, sich dann in so eine autoritäre Sekte hineinbegeben. Die norwegische Autorin Wenche Mühleisen ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden über ihr Buch Du lebst ja auch für deine Überzeugung. Ein Buch über ihren Vater und ihr Leben in der Kommune von Otto Mühl. Und Frau Mühleisen, wir waren ja gerade schon bei der Frage, warum die Kinder der Kriegsgeneration, die 68, also im Fall dieser Kommune selbst, wieder in so ein autoritäres Umfeld gehen mit so einer Führerfigur, eben Otto Mühl, und auch so einer ganz strikten Hierarchie. Da gab es ja fast so eine Art wie Offiziersränge in dieser Kommune und Befehlsstrukturen. Warum haben Sie sich das angetan?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, was eigentlich, wenn man sagen kann, eine Art Hauptthese oder Frage des Buches ist, das ist ja, wie konnte es sein, dass wir, die Töchter und Söhne, weil das waren hauptsächlich Österreicher und Deutsche, die anfänglich in der Kommune waren, wir waren ja alle Töchter und Söhne von Nazis oder Wehrmachtssoldaten, sozusagen. Und wie konnte das sein, dass wir, die so vehement gegen diese autoritäre Nachkriegsgesellschaft uns befreien wollten und neue Lebensmodelle schaffen wollten, dass wir sozusagen in das Autoritäre regredierten. Und ich denke ja, dass es nicht nur die AO-Kommune war, es gibt verschiedene politische Parteien und Bewegungen, die auch sehr autoritär wurden in den 70er Jahren. Ich würde sagen, es war eine Art Bereitschaft, die wir nicht in uns selbst erkannten, die vielleicht eine Art der Retraumatisierung für uns wurden. Wir konnten uns schwer wehren gegen etwas, was tief in uns verankert war und eben trotz aller Arbeit mit uns selbst nicht bearbeitet wurde, nicht aufgearbeitet, wie es auf Deutsch heißt.
Das ist sozusagen der Blick zurück auf die Prägung durch die Elterngeneration. Was ich aber wahnsinnig interessant fand an Ihrem Buch, dass es auch so einen Blick vorauswirft oder ins Heute wirft, denn also was Sie da in der Kommune erlebt haben, in diesen Psychositzungen, wo es immer darum geht, dass man kreativ sein sollte, dass man sich darstellen sollte, dass man offen sein sollte für die anderen, sich mit den anderen in so einem gruppendynamischen Prozess bewegte. Und interessanterweise haben aus diesen Fähigkeiten und diesen Techniken heraus, hat die Kommune ja später dann eigene Firmen gegründet und da sehr erfolgreich so Finanzprodukte verkauft, auch zum Teil sehr dubiose Sachen verkauft und an den Mann gebracht, wobei ihnen das, was sie in der Kommune sozusagen gelernt haben, sehr geholfen hat. Und als ich das alles so las, dachte ich aber auch, eigentlich beschreiben sie da auch die Anforderungen an so den modernen Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin von heute, ja, dass man total kreativ sein soll, total offen sein soll, sich total in seine Firma einbringen soll. Eigentlich waren sie da ganz vorne mit dabei im Neoliberalismus mit der Kommune.
Ja, das ist eine sehr gute Bemerkung. Und es ist ja unglaublich, wie diese urkommunistische Gemeinschaft sich in, also die besten Kapitalisten, die man sich vorstellen kann. Also es kam ein Punkt, wo die Kommune sehr wenig Geld hatte und viel Geld brauchte, Privatschule und ein Dorf wurde aufgebaut. Und if you can't beat them, join them. Das heißt, dass wir erkannten, dass was wir wirklich sehr gut konnten, das war Kommunikation. Und Verkauf handelt um Kommunikation, den anderen anzuhören, anzuerkennen und schöpferisch, spielerisch zu sein, um seine Ware anzubringen. Und es zeigte sich, dass einige ziemlich zufällig fielen an, in so Verkaufsfirmen zu arbeiten. Es zeigte sich, sie wurden sehr leistungsfähig, eigene Firmen wurden gegründet und die Kommune verdiente wahnsinnig viel Geld in den letzten Jahren und erlebten also einen finanziellen Erfolg, aber auch einen großen Erfolg von, wie heißt es, von Establishment in Österreich. Österreich war stolz auf das Kommunedorf, auf das soziale Experiment. Und diese Anerkennung machte es auch schwierig für die Kommunemitglieder auszubrechen, weil wieso soll ich heraus aus etwas, was so anerkannt ist, was so einen Wert hat, also wurde es immer schwieriger eigentlich, sich davon zu lösen.
Erstaunlicherweise haben Sie den Absprung geschafft. Das hatte damit zu tun, dass Ihnen Ihre Tochter, ja, fast weggenommen wurde, eine andere Mutterfigur ihrer Tochter zugeteilt wurde und sie tatsächlich Angst haben mussten, den Kontakt zu ihrem Kind zu verlieren. Das war, so wie ich es verstanden habe, dann der entscheidende Punkt, dass sie nach 9 Jahren die Kommune verlassen haben. Lassen Sie uns zum Schluss darüber reden. Die zentrale Frage Ihres Buches ist ja, was habe ich gemeinsam mit meinem Nazi-Vater, wenn ich es mal auf diesen plakativen Begriff bringe, nach diesem Buch? Was denken Sie denn? Haben Sie tatsächlich etwas gemeinsam auf dieser Ebene?
Ich glaube, seine Hinwendung an mich hat eine Art Realität. Ich hatte eine Bereitschaft in mir, Grenzen zu überschreiten. Der Unterschied ist, dass mein Vater in seinem Trauma eingekapselt war und nicht herauskam. Und ich, nicht nur durch dieses Buch, aber auch nach der Kommune mit 2 anderen Dissidenten, jahrelang daran arbeitete, die Kommune von außen aufzulösen. Also habe ich in einem gewissen Sinne die moralische Verantwortung für meine ideologischen Überschreitungen übernommen. Ich sehe ein, dass ich verantwortlich bin für das, was in der Kommune passiert ist, obwohl ich auch meine Situation als jung und so anerkenne und verführbar sozusagen. Aber ich denke, das ist der Unterschied und auch die Tragödie für meinen Vater, dass er nie mit mir darüber reden konnte.
Und ich muss sagen, dass ich Ihnen sehr dankbar bin, dass Sie diese Geschichte erzählt haben in Ihrem Buch. Du lebst ja auch für deine Überzeugung, mein Vater Otto Mühl und die Verwandtschaft extremer Ideologien. Das Buch ist im Zschollnay Verlag erschienen mit 290 Seiten. 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank, Frau Mühleisen.
Danke.